Danke, Thomas. Geht's euch gut? Sehr schön. So. Okay. Schön, euch zu sehen. Meine Tochter hat gerade gesagt, sind ja doch ein paar gekommen. Ja, ich hatte vorhin ein bisschen Bedenken, dass ich zu wenig Text habe, aber das ist eigentlich ganz irrational, weil reden ist nicht das Problem. Mein Mann sagt manchmal, die Kassette ist nie aus, es geht morgens schon los. Von daher brauchen wir uns da keine Gedanken machen. Ich würde gern auch noch mit euch beten. Würdet ihr noch mal aufstehen, bitte? Okay. Ja, Vater, wir möchten dich einladen. Ich bring dir diesen Gottesdienst vor deinen Thron. Und wir danken dir, dass dein Heiliger Geist hier ist. Wehe du durch die Reihen. Ich bete, dass die, Herr, dass du hilfst, die Herzen wirklich aufzumachen, dass wir weiche Herzen haben und dass du dich zu deinem Wort dazustellst. Das ist das, was du sagst. Das hast du versprochen. Und wir hören heute Wort Gottes und wir erwarten einfach, dass dein Wort nicht leer zurückkommt. Und wir danken dir, dass du derjenige bist, der Menschen in Freiheit führt. Dass du derjenige bist, der Menschen heilt. Und wir danken dir dafür, dass du größer bist als alle Umstände in der Welt. Ja, danke, dass du hier bist. Im Namen von Jesus Christus. Amen. Okay, ich möchte heute mit euch über Freiheit sprechen. Und zwar, als wir in Amerika waren im Februar. Genau, waren wir in Amerika. Und an den Flughäfen in Tulsa und Chicago waren in den Toiletten Plakate mit Telefonnummern für Hilfesuchende. Und zwar für Menschen, die manipuliert werden, die kontrolliert werden und die sich nicht mehr frei bewegen können. Und einmal neben einem Waschbecken waren da so Bilder von Prostituierten, von Bauarbeitern, von Frauen, die Betten gemacht haben in Hotels. Und seitdem beschäftigt mich das Thema Freiheit. Ich habe dann gedacht, boah, wenn an Flughäfen schon Telefonnummern hängen, wo Menschen sich hinwenden können, die sich nicht frei bewegen können, dann gibt es wahrscheinlich mehr Menschen, als mir bewusst ist. Und dann habe ich mich auf die Reise begeben im Herrn. Er hat mich in so, das, wie gesagt, das beschäftigt mich jetzt seit Februar. Und ich habe angefangen zu recherchieren, wie viele Menschen in Unfreiheit leben, wie viele Menschen heutzutage in Sklaverei leben, in Schuldnerschaft. Und die Zahlen sind erschreckend. Es hat mich, teilweise musste ich wieder ausmachen, weil die Bilder mich total geflasht haben, wenn man Kinderarbeit sieht oder wie Menschen gewaltsam eingesperrt werden. Und wenn das Internet recht hat, dann gab es zur offiziellen Sklaverei, als Sklaverei noch legal war, 12 Millionen Menschen, die aus Afrika verschleppt wurden in die westlichen Länder. Und heutzutage gibt es eine geschätzte Zahl von 40,6 Millionen Sklaven. Und man glaubt, die Dunkelziffer ist höher. Besonders betroffen sind Frauen und Kinder durch die Kriege, die jetzt auch überall auf der Welt sind. Betroffen sind Menschen in Schuldnerschaft, die Schulden haben und in Zwangsarbeit mittlerweile leben. Und die, nur dass wir mal so dieses Thema erkennen, also es geht um Reisanbau, es geht, wenn du ein Handy hast, ich will euch kein schlechtes Gewissen machen, trägst du offiziell zum Menschenhandel bei, weil die Rohstoffe, die wir für E-Autos brauchen und die wir für Handys brauchen, werden unter ganz schlimmen Bedingungen hergestellt. Kinder werden in Gruben gebracht, weil Erwachsene nicht da durchkommen. Aber ihr seid nicht hier, damit ich euch ein schlechtes Gewissen mache, sondern nur, dass wir uns das mal herholen, was Sklaverei bedeutet heutzutage. Baustellen, auf deutschen Baustellen gibt es Menschenhandel. Leute, die mit 30, 40, 50 Euro nach Deutschland kommen, in Containern leben, Matratzenlager, die angefixt werden im Ausland, Männer, die hier für wenig Geld arbeiten und unter ganz schlimmen Bedingungen arbeiten, wenn nicht der Zoll eingreift oder die Baustellen überprüft werden. Und dann habe ich mir gedacht, okay, das ist die Welt. Wir wissen davon, Jesus spricht im Wort von Sklaverei. Und für uns klingt das immer so altertümlich. Wir denken, ja, früher die Bibel. Aber Jesus spricht auch in der Endzeit von Sklaverei. Und dann habe ich mich so umgeguckt und dachte mir so, wir leben in einem Land, ja jetzt mal abgesehen so von so ein paar Sachen mit Baustellen und Prostitution, aber eigentlich leben wir ja in einem Land, wo es viele freie Menschen gibt. Und dann habe ich mich so umgeguckt und sehe freie Menschen, die nicht in Zwangsarbeit leben, die nicht in Schuldnerschaft leben, aber die innerlich total gefangen sind. Menschen voller Angst, voller Depression, voller Gebundenheit, voller Sorge, voller Zukunftsängste, Burnouts sehen wir rund um uns herum. Und dann habe ich mir gedacht, so, wo sind die Grenzen in meinem Umfeld, was ich so beobachtet habe, wo sind meine eigenen Grenzen? Und dann immer das Allerwichtigste, was sagt eigentlich der Herr dazu? Ne? Es ist ja wichtig, was sagt Gott zum Thema Freiheit? Wie werden Menschen frei? Und vor allem, was bedeutet Freiheit? Und da möchte ich mit euch heute drüber sprechen. Die Bibel ist in jeder Lebenssituation total klar. Und in der Beziehung mal wieder auch, habe ich festgestellt. Und zwar möchte ich anfangen mit meiner ersten Bibelstelle in Johannes 8, 32. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Gott zeigt uns in seinem Wort, wenn wir die Wahrheit erkennen, wird uns die Wahrheit frei machen. Jesus sagt von sich, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wenn Jesus also die Wahrheit ist, dann ist Jesus die Wahrheit in Person. Wenn uns nun die erkannte Wahrheit frei macht, ist es wichtig, dass wir Jesus Christus erkennen, weil Jesus Christus die Wahrheit ist. Ich komme zu meinem ersten Punkt. Niemand kann sich selbst befreien. Das ist unmöglich. In unserer zivilisierten Welt denken ja immer alle, sie sind selber die Helden. Und mir hat mal ein früherer Ausbilder gesagt, wenn du eine helfende Hand suchst, dann findest du sie am Ende deines Armes. Aber ich habe noch nie einen Ertrinkenden gesehen, dem sein eigener Arm hilft, der sich selber rausziehen kann. Und wenn du nicht MacGyver bist oder Tom Cruise in Mission Impossible und wirst irgendwo gebunden, dann wirst du es auch nicht schaffen, dir selber die Fesseln zu lösen. Das heißt, es braucht immer, wenn wir in Not sind, wenn wir gefangen sind, braucht es immer einen Außenstehenden, der uns rettet, der uns befreit. Johannes 8 steht auch, wenn euch nun der Sohn frei machen wird, so seid ihr wirklich frei. Wir können uns nicht selbst befreien. In Lukas 4 steht, es kommen ganz viele Bibelstellen. Ich liebe Bibelstellen, weil das ist einfach die Wahrheit. Und es geht nicht darum, was Menschen sagen. Es geht darum, was Gott sagt. Der Geist des Herrn ist auf mir, sagt Jesus, weil er mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, zu heilen, die zerbrochenen Herzen sind, Gefangenen Befreiung zu verkünden, und Zerschlagene in Freiheit zu setzen. Danke. Ich habe vergessen zu klicken. Wenn wir gebunden sind in gesundheitlichen Herausforderungen, so wie die Maya gerade erklärt hat, das war die perfekte Einleitung, in Ängsten, in Depressionen, in Zukunftsängsten, in Geldsorgen, dann ist es wichtig, dass wir uns an den wenden, der uns da rausholen kann. Dass wir uns an den wenden, Maya, der die Heilung hat. Und Heilung hat einen Namen, Jesus Christus. Befreiung hat einen Namen, Jesus Christus. Wie machen wir das ganz praktisch? Es gibt neue Leute unter uns. Wir machen das ganz einfach. Jesus sagt in Römer 10, oder es steht in Römer 10, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Also, wenn du befreit werden möchtest, rufst du den Namen Jesus Christus an und der Herr kommt in dein Leben und wird dich in die Freiheit führen. Heute ist leider das große Problem, im Gegensatz zu früher oder vielleicht auch zu anderen Ländern, die gesundheitstechnisch nicht so gut versorgt sind und finanziell wie wir, dass die Leute sich überhaupt nicht darüber bewusst sind, dass sie befreit werden müssen. Ich habe vor ein paar Monaten mit einer Frau gesprochen, die hat zu mir gesagt, boah, Kirche regt mich so auf. Jeanette war dabei. Die hat gesagt, also es war nicht die Jeanette war nur dabei. Und die Frau hat gesagt, boah, mich nervt das so, die reden immer von der Sünde und dem Sünder und das drückt immer so. Und dann habe ich mir gedacht, boah, die Menschen sind sich, wenn sie Jesus nicht haben, sie sind sich überhaupt nicht darüber bewusst, dass sie Befreiung brauchen, dass wir ein Problem haben. Und ich habe dann nachgelesen bei Adam und Eva. Adam und Eva haben das auch nicht geschnallt. Als dieser Sündenfall war, da haben die nicht gesagt, meine Güte, was haben wir denn hier gemacht? Wir gehen jetzt mal zum Herrn und bitten ihn um Vergebung. Sondern die haben angefangen, sich gegenseitig die Schuld in die Schuhe zu schieben. Also selbst Adam und Eva, die ganz nah an Gott dran waren, hatten kein Sündenbewusstsein, als es passiert ist. Und das ist, glaube ich, ein großes Problem, was wir heutzutage haben. Und zwar glauben die Menschen heutzutage dieser großen Lüge der Unabhängigkeit. Unabhängigkeit steht über allem. Keine Rechenschaft ablegen zu müssen, das ist der große Wunsch von allen. Keine Grenzen gesetzt zu bekommen, das ist der große Wunsch von allen. Aber das Problem ist, dass es diese Form von Freiheit nicht gibt. Es ist eine Lüge, es ist eine Illusion. Und dann habe ich mir gedacht, um herauszufinden, was Freiheit wirklich bedeutet, müssen wir erstmal herausfinden, was Freiheit nicht ist. Freiheit ist nicht, dass ich nur das tun kann, wozu ich Lust habe. Das denken ja immer alle, ne? Nee, habe ich keinen Bock drauf. So, und ich will mich auch nicht unterordnen, also mache ich das, worauf ich Lust habe und fühle mich völlig frei. Ne? Es geht immer um das Gefühl der Freiheit. Freiheit ist nicht, ein Geschlecht selbst bestimmen zu können. Das denken auch viele. Nach der OP stellt sich heraus, dass das ein Trugschluss war bei vielen Menschen. Das hat nichts mit wahrer Freiheit zu tun, wenn ich selber für mich glaube, entscheiden zu können, ob ich jetzt Mann oder Frau bin. Freiheit, hat mal zu mir jemand gesagt, für ihn wäre Freiheit, wenn er auf der Route 66 mit einem Motorrad durch Amerika fährt. Und dann habe ich mir das bei der Vorbereitung so vorgestellt, habe ich mir gedacht, was ist, wenn das Benzin ausgeht und es ist keine Tankstelle da, dann kommt die Freiheit ganz schnell an ihre Grenzen. Also es kann auch keine Freiheit sein, nur vielleicht dieses Gefühl, während man so diesen Fahrtwind spürt. Ständig wechselnde Partner, weil Ehe jemanden einengt, denken auch, viele ist Freiheit. Ende vom Lied sind oft schwerwiegende Krankheiten, Schulden, Haus muss verkauft werden, kaputte Kinder. Kann auch gut ausgehen, aber oft ist es so, dass Kinder traumatisiert sind, je nachdem, wie die Eltern damit umgehen. Viel Geld zu haben, denken manche, wenn ich nur richtig viel Geld hätte, dann wäre ich so richtig frei. Dann hätte ich ein Haus, eine Yacht, ein Auto, könnt immer ganz viel essen gehen, könnt das machen. Und ein wirklich reicher Mann sagte einmal, wer denkt, dass Geld glücklich macht, war noch nie wirklich reich. Nina hat mal so ein Lied gesungen, zu ihrem 50. Geburtstag, glaube ich. Da hat sie gesagt, ich will nicht arm sein und Geld macht mich nicht reich. In Galater 5, 19 bis 21, da lesen wir von Ehebruch, Unzucht, Zügellosigkeit, Feindschaft, Streit, Selbstsucht, Parteiungen. Parteiungen, das sehen wir gerade überall. In der Nachbarschaft, in den sozialen Medien ist das ist voll von Parteiungen, wo sich Gruppen bilden und wo sich so eine Dynamik entwickelt und die Leute denken, das heißt Freiheit. Aber das ist nicht das, was die Bibel sagt. Die Bibel sagt, die, welche solche Dinge tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Spätestens an dem Tag, wenn der Mensch vor Gott steht, wenn der letzte Vorhang fällt, dann wird uns bewusst werden, was Freiheit bedeutet und was Freiheit nicht bedeutet. Weil es gibt sowas wie eine ewige Gefangenschaft. Und das ist, glaube ich, die größte Gefangenschaft, die Menschen überhaupt bevorsteht. Eine Gefangenschaft, aus der keiner mehr rauskommt. In 2. Petrus lesen wir, dabei verheißen sie ihnen Freiheit. Es gibt Menschen, die mit ihrem Reden uns Freiheit verheißen wollen, obgleich sie doch selbst Sklaven des Verderbens sind. Denn wovon jemand überwunden ist, dessen Sklave ist er auch geworden. Es gibt keine Freiheit in der Welt da draußen. Nur weil sich das gut anfühlt, heißt das nicht, dass das Freiheit ist. Mein Punkt ist hier an dieser Stelle, wir stehen immer unter einer Herrschaft. Auch wenn wir uns nicht darüber bewusst sind. Aber in irgendeinem Bereich sind wir immer unterwegs. Wer von euch hat schon mal einen Drachen fliegen lassen? Echt noch nicht alle? Da müssen wir mal eine Gruppe draus machen im Herbst und am Sommerferien. Das ist ja genau. Ein Drache kann von sich aus nicht selber fliegen. Das würden wir ja manchmal gerne, so wie so ein Drache, so durch die Lüfte steigen. Aber wenn der Drache unabhängig ist, entweder fliegt er dann ganz wild und unkontrolliert herum, wird zerrissen vom Wind, oder er hat eine Bruchlandung und fällt zu Boden. Wenn wir jetzt mal dieses Bild von dem Drachen nehmen, wenn wir schöne Bewegungen in den Lüften machen wollen, ist es ganz wichtig, dass wir eine Verbundenheit haben, eine Abhängigkeit zu demjenigen, der uns leitet, der uns führt. Und dann, aus dieser Bewegung heraus, können wir schön durch die Lüfte fliegen oder hier uns schön bewegen. Versteht ihr das Bild?
Ja.
Jesus sagt in Johannes 15, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Jesus sagt, getrennt von mir, wenn wir in unseren Bewegungen nicht mit Jesus verbunden sind, sagt Jesus, können wir nichts tun. Wir können vielleicht hier was auf der Erde tun, aber wir können nichts tun, was Gott wirklich gefällt. Der Herr aber ist der Geist. Und wo der Geist des Herrn ist, da ist die Freiheit. Wenn wir uns vom Heiligen Geist leiten lassen, anstatt unseren eigenen Willen durchsetzen zu wollen, wenn wir unser Ego zurücknehmen können, wenn wir uns auf das fokussieren, was der Herr in seinem Wort sagt, dann können wir diese Bewegungen machen. Dann vermeiden wir Bruchlandungen oder Zerstörungen in unserem Leben. Und ich möchte kurz auf das Thema Ego eingehen, weil ich glaube, dass unser eigenes Ego uns ganz oft in Gebundenheit hält. Zwar von Copeland. Er schreibt in seiner Tageslese, es ist erstaunlich, Menschen bemerken Dinge, bevor sie andere Menschen bemerken. Sie bewundern ein teures Auto und sehen nicht die Person, die dieses Auto fährt. Sie bewundern Gebäude, Kleidung und Schmuck und ignorieren die Menschen, die darin stecken, so als wären sie völlig unbedeutend. Aber wenn wir eine derartige Verhaltensweise verfallen, dann sind wir verführt. Menschen sind wichtiger als Dinge. Benutze niemals Menschen, um Dinge zu bekommen. Gebrauche Dinge, um Menschen zu segnen. Er schreibt hier, dass wir oft uns über Menschen aufregen, wenn sie uns einen Parkplatz vor der Nase wegschnappen, wenn sie sich vordrängeln im Supermarkt. Aber wisst ihr, Jesus spricht von Nächstenliebe. Und der sich gerade vordrängelt, ist in diesem Augenblick unser Nächster. Und wenn wir über das Thema Freiheit sprechen, ist es wichtig, dass wir aufhören, uns um uns selber zu drehen. Ich will jetzt diesen Parkplatz. Ich hab's doch eilig. Ich muss doch noch ganz dringend zur Post und dann muss ich noch dahin und dahin und dahin. Und das ist doch eine alte Frau, die hat doch, ist doch eh in der Rente, die hat doch Zeit. Wisst ihr? Und Freiheit bedeutet nicht, dass ich alles habe, sondern Freiheit bedeutet, dass ich den Weitblick habe, über mich hinaus zu gucken und Menschen ernst zu nehmen und Menschen zu sehen. Auch mal mit der Selbstmitleidsparty aufhören. Genau, das war dann so bei mir. Ich habe euch ein Bild vom See Genezareth mitgebracht, als wir letztes Jahr in Israel waren. Und das war so eine Stelle, die hat mich bei der Vorbereitung total bewegt. Also es geht um Freiheit. Jesus fährt mit seinen Jüngern über den See Genezareth. Jesus schläft tief und fest. Und dann kommt ein Sturm. Was passiert? Es passiert eigentlich das, was heutzutage auch immer passiert. Massenpanik. Einer flippt aus und alle anderen machen mit. Wow, ein Sturm. Also ich wäre auch ausgeflippt, jetzt mal davon abgesehen. Ein Sturm und was macht Jesus? Er pennt. In dem Boot, er hat ein Kissen und er schläft. So, und dann wecken die Jünger Jesus. Und was macht Jesus? Er sagt nicht, oh, tut mir so leid. Ihr Armen, ich habe das total versemmelt. Wisst ihr, es war so eine ganz harte Woche. Ich habe 35 Kranke geheilt. Da waren einen Toten, habe ich auferweckt. Dann hatten wir eine Brotvermehrung. Und das war eine richtig anstrengende Woche. Und ich hatte auch keine Zeit, was zu essen. Und es kommt nicht mehr vor. Nee, was macht Jesus? Wir lesen Markus 4. Und an jenem Tag, als es Abend geworden war, sprach er zu ihnen, lasst uns hinüberfahren an das jenseitige Ufer. Und nachdem sie die Volksmenge entlassen hatten, nahmen sie ihn mit, wie er da in dem Schiff war. Es waren aber auch andere kleine Schiffe bei ihm. Und es erhob sich ein großer Sturm und die Wellen schlugen in das Schiff, sodass es sich schon zu füllen begann. Und er war hinten auf dem Schiff und schlief auf einem Kissen. Und sie weckten ihn auf und sprachen zu ihm, Meister, kümmert es dich nicht, dass wir umkommen? Und er stand auf, befahl dem Wind und sprach zum See, schweig, werde still. Da legte sich der Wind und es entstand eine große Stille. Jetzt passt auf, jetzt kommt. Und er sprach zu ihnen, was seid ihr so furchtsam? Wie, habt ihr keinen Glauben? Und sie gerieten in große Furcht und sprachen zueinander, wer ist denn dieser, dass auch der Wind und der See ihm gehorchen? Jesus hatte kein Mitleid, Jesus hat die Jünger erstmal in Senkel gestellt. Er hat gesagt, was regt ihr euch denn jetzt so auf? Und man kann das auch übersetzen, es gibt auch Übersetzungen, in denen steht nicht, wer ist denn dieser, sondern welche Art von Mensch ist dieser? Und jetzt kommen wir zu dem auferbauenden Teil dieser Predigt. Diese Art von Mensch bist auch du. Jesus sagt uns, wieso fürchtet ihr euch vor dem Sturm? Ihr seid Jünger, ihr seid meine Jünger, habt ihr es immer noch nicht begriffen? Und wenn Stürme des Lebens kommen, Gott lebt in uns, wir haben die Autorität, es gibt keinen Grund, uns zu fürchten. Wir gehen in eine neue Bibelstelle rein. Und als Jesus ausstieg, sah er eine große Volksmenge und er hatte Erbarmen mit ihnen, denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und er fing an, so vieles zu lehren. Und als nun der Tag fast gekommen war, traten seine Jünger zu ihm und sagten, dieser Ort ist einsam und der Tag ist fast vergangen. Entlasse sie, damit sie in die Höfe und Dörfer ringsumher gehen und sich Brot kaufen, denn sie haben nichts zu essen. Er aber antwortete und sprach, passt auf, gebt ihr ihnen Brot. Und sie sprachen zu ihm, sollen wir hingehen und für 200 Denare Brot kaufen und ihnen zu essen geben? Und wir wissen dann von dieser Brotvermehrung. 5000 Leute haben Brot und Fisch bekommen und es ist sogar noch was übrig geblieben. So, und was mich so angesprungen hat, ich habe mir das dann so vorgestellt. Jesus sagt, gebt ihr ihnen Brot. Und dann dachte ich mir, okay, der Petrus schaut den Johannes an, der Johannes schaut den Matthäus an, alle zucken die Schultern. Dann habe ich mir gedacht, wie wäre das denn in unserer Kleingruppe? So, die Tatjana schaut die Kerstin an, die Kerstin schaut die Silvina an, die Sammer schaut mich an und wir wären alle total überfordert gewesen. Ja, was meint ihr denn jetzt, gebt ihr ihnen Brot? Aber das ist das, was Jesus von uns erwartet. Also wenn Jesus sagt, gebt ihr ihnen Brot, dann heißt das doch, dass die Jünger dazu in der Lage gewesen sein müssen. Weil sonst hätte er das ja nicht gesagt. Ich meine, er lässt sie ja nicht in eine Falle laufen. Also, das heißt, wenn mal gerade alle wieder Panik haben, die Lebensmittel könnten knapp werden oder Toilettenpapier oder es geht wieder um irgendwas. Also wir hatten jetzt Corona, wir haben Ukraine-Krieg und ich sage nicht, ich möchte das nicht verharmlosen, aber ich möchte uns sagen, wir brauchen uns nicht fürchten, weil Gott lebt in uns. Israel, hier in der Region, also wir standen hier oben und das ist die Gegend von dem Bach Krit, wo Jesus oder wo Gott Raben geschickt hat, um seinen Diener zu versorgen. Also wenn alle zumachen, wenn der Globus zu hat, wenn der Rewe zu hat, wenn all die Normen, wenn sie alle zu haben, kriegen wir Manna oder Wachteln oder er schickt uns Raben. Ich habe zu meinem Mann die Tage gesagt, ich glaube, Gott würde mir Himbeeren schicken, weil ich liebe Himbeeren. Und ich habe bestimmt dann so einen Raben mit einem Körbchen Himbeeren oder so. Aber wisst ihr, Gott hat seine Möglichkeiten, Menschen zu versorgen. Wir brauchen uns nicht zu fürchten. Und das ist Freiheit. Wir sind beim Thema Freiheit. Angst engt ein. So, und wenn ihr Bibelstellen notieren wollt, 1. Petrus 5, Vers 7, alle Sorgen auf den Herrn und die Lieblingsstelle vom Thomas, Matthäus 6, 33. Hat Gott sich verändert zu Zeiten vom Bach Krit? Nein. Liebt er seine Kinder immer noch?
Ja.
Ist er der große Ich Bin?
Ja.
Ist er der gleiche gestern, heute und in alle Ewigkeit?
Ja.
Das ist er. Und glaubt mir, er hat Wege, sich um uns zu kümmern. Das will ich euch zeigen. Israel. Wir waren an einer Oase und das hat mich zutiefst bewegt. Die Oase heißt Ein Fechscher, glaube ich, oder Enfechscher. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt richtig ausgesprochen habe. Vor 140 Jahren war da noch das Tote Meer. Da war Salzwasser. Als wir da standen, waren da Fische in dem Wasser, das ist Süßwasser. Da wachsen Bäume, Sträucher, Kräuter. Und Wissenschaftler haben das überprüft. Und vom Tempelberg, die haben oben unterm Tempelberg, unter den Stufen, wo Jesus in den Tempel reingegangen ist, fließt Wasser. Und ein Teil von dem Wasser fließt ins Mittelmeer und ein Teil von dem Wasser unterspült das Tote Meer. Und überall dort, wo entstehen so Oasen, überall dort entsteht Leben, wo dort, wo das Tote Meer war, wieder Fische sind, Bäume sind. Wie gesagt, vor 140 Jahren war da noch Salzwasser. Vor 2600 Jahren hat Gott gesagt, dort, wo das Salzwasser sein wird, dort, wo das Tote Meer ist, wird es wieder Leben geben. Und wenn man da steht, an so einem Ort, was Gott vor 2600 Jahren prophezeit hat, ich kriege gerade wieder Gänsehaut, fällt dir nichts mehr ein. Unser Gott regiert. Unser Gott hat alles im Blick. Und unser Gott hat auch das letzte Wort. Und überall, wo ich mich umschaue, sehe ich, dass die Bibel wahr wird. Dass Gott sein Wort wahr macht. Es gibt überhaupt keinen Grund, dass wir eingeengt sind. Es gibt keinen Grund, dass wir krank sind, dass wir Mangel haben, dass wir Ängste haben. Weil Gott hat uns im Blick. Wir sind versetzt zur Rechten des Vaters. Das ist unser Platz. Und wenn wir das verstanden haben, wenn wir Gott glauben können für sein Wort, dann sind wir frei. Darum geht's, wenn wir ihm glauben, weil wir können uns nicht befreien. Paulus sagt hier, als er auf dem Weg nach Damaskus war, ist Jesus ihm begegnet. Und das ist eine Bibelstelle, als ich die gelesen oder als mir die so bewusst geworden ist, habe ich wirklich geweint. Paulus sagt hier, bin ich nicht frei? Habe ich nicht Jesus gesehen? Das ist die Freiheit, Leute, wenn wir Jesus gesehen haben, mit unseren Herzensaugen, dann sind wir frei. Paulus hat eine Steinigung überlebt oder manche glauben, dass er tot war und von den Toten auferweckt wurde. Das ist Interpretationssache, ich weiß es nicht. Es geht nicht deutlich aus dem Wort hervor. Und dann sehe ich viele Christen, die trotzdem gebunden sind. Und ich glaube nicht, dass das Gottes Wille ist. Und deswegen habe ich den Eindruck, dass Gott da so ein uns mal sagen möchte, so, wie funktioniert das überhaupt? Warum sind Christen gebunden? Punkt 1, das werde ich oft gefragt, kann ein Dämon in einem Christen leben? Nein. Wenn du Jesus nachfolgst, lebt der Heilige Geist in dir und ich persönlich glaube nicht, dass der Heilige Geist seine Wohnung mit Dämonen teilt. Und ich habe auch nirgends gelesen, dass jemals Dämonen aus Christen ausgetrieben worden sind im Wort Gottes. Sollte das anders sein, wird der Pastor das bestimmt aufklären. Aber ich habe es nirgends gefunden. Wir sind der Tempel vom Heiligen Geist. Wie kommt es aber denn nun zu Schwierigkeiten? Warum haben Christen Ängste? Warum leben Christen unfrei? Warum leben Christen in Rebellion? Wir leben in einer gefallenen Welt. Krankheit ist in dieser Welt. Das heißt, manchmal werden wir von Dingen mitgezogen, von Umständen, mitgezogen, wie zum Beispiel Wehen, ne? Das ist etwas, was ja festgelegt wurde. Eine Frau wird unter Wehen ihre Kinder bekommen. Ein Mann muss arbeiten, um sein Geld zu verdienen. Aber wir stehen nicht mehr unter dem Fluch. Und Fluch heißt, also wenn jemand Krebs hat, ist das für mich nicht Segensseite. Wenn jemand kein Geld hat, um seinen Kindern Schuhe zu kaufen, ist das für mich auch nicht die Segensseite, sondern das ist die Seite von Fluch. Und Gott hat uns von jedem Fluch befreit. In Galater 3, Vers 13 steht, dass Jesus jeden Fluch ans Holz genagelt hat. Jeder Fluch ist am Kreuz. Wenn wir Gott dafür glauben können, setzt uns das frei. Wenn Satan sich einen Weg in dein Leben bahnt, gibt es zwei Möglichkeiten, hat mir der Pastor gesagt. Einmal, wir haben ihm die Tür aufgemacht, sind aus dem Schutzraum rausgegangen und haben ihm legal das Anrecht gegeben, in unserem Leben zu wirken. Dann heißt das, wir tun Buße, kehren um, neue Saat. Mit Buße und Umkehr, Gott um Vergebung bitten, machen wir die Tür wieder zu. Der zweite Weg ist, dass er illegal in unser Leben versucht reinzukommen. Das heißt, wir haben gar nichts falsch gemacht, wir sind nicht in Sünde verfallen und der Feind denkt jetzt, okay, ich probiere es trotzdem mal. Aber dann haben wir Autorität. Und dann können wir sagen, raus hier, das muss auch kein großes Tohuwabohu sein, sondern er sieht Jesus in uns und dann ist die Sache erledigt. Hagen sagt, unsere Position, die wir durch Jesus haben, ist eine Stellung der Autorität, der Ehre und des Sieges. Nicht des Versagens, der Depression und der Niederlage. Ob Christen ein siegreiches Leben führen oder nicht, hängt davon ab, welches Bild sie von sich und ihrer Gemeinde haben oder der Gemeinde, dem Leib Christi. Die siegreiche Gemeinde ist eine biblische Perspektive des Leibes Christi, der mit Christus, das hatten wir ja gerade, an himmlische Orte versetzt worden ist, weit über alle Fürstentümer und Gewalten. Aber es gibt noch ein Problem und ich glaube, das ist das größere Problem von allen und zwar unser Fleisch. Ach, es gibt einfach so Sachen, die glaube ich, schwieriger sind als Dämonen auszutreiben. Ich muss das gerade mal vorlesen. Und zwar, er sagt hier in seinem Buch, also ich kann das nur empfehlen, die siegreiche Gemeinde, wir hatten das als Pflichtlektüre. Wer das noch nicht gelesen hat, ihr tut euch selber wirklich einen Gefallen. Der größte Kampf, den wir je zu kämpfen haben, richtet sich nicht gegen den Teufel, sondern gegen unser eigenes Fleisch. So, also Bibel sagt, den einzigen Kampf, den wir zu kämpfen haben, ist der Kampf des Glaubens. Aber er spricht jetzt hier davon, dass unser Fleisch uns oft im Weg steht. Ja, wir haben es mit geistlichen Mächten der Finsternis zu tun. Aber wenn du den Kampf zwischen deinem Fleisch und deinem Geist gewinnst, wirst du nicht viel mit dämonischen Mächten zu tun haben, weil du ihnen den Boden unter den Füßen weggezogen hast. Wenn du um den Konflikt zwischen Geist und Fleisch weißt und gelernt hast, wie du dein Fleisch kreuzigen und dein Gefäß heiligen kannst, dann hast du wirklich einen großen Sieg errungen. Und im Jakobusbrief steht, wenn wir dem Feind widerstehen, flieht er von uns. Das heißt, wenn wir unserem Fleisch nicht so viel Raum geben und wir dem Feind damit den Boden unter den Füßen wegziehen, wird er von uns fliehen. Wisst ihr? Und das ist Freiheit. Das ist Freiheit. Wir haben in Christus alles, was wir brauchen. Also wir können uns aus dieser Massenpanik rausnehmen. Wenn Gott spricht, bebt die Erde. Und Gott lügt nicht. Und was ich wirklich, ich bete, dass wir wirklich alle erkennen, wie liebevoll unser Vater ist. Dass er es gut mit uns meint. Dass er uns helfen will, ein gutes Leben zu führen in Freiheit. Wir sind versiegelt mit dem Heiligen Geist. Wir sind Gottes Eigentum. Ich weiß nicht, wie der Blick vom Himmel aussieht, aber er schaut auf uns. Er hat uns im Blick, jeden Augenblick, den wir leben, hat er uns im Blick. Und ich weiß nicht, ob wir da so einen Stempel haben, aber er muss das ja sehen können. Und es gibt diese Momente bestimmt, wo er sagt, hier ist jetzt Schluss. Wisst ihr? Weil wir sind Gottes Eigentum. Unantastbar. Bist du schon frei? Hast du Jesus gesehen? Bist du da, dass du dich siehst an diesen himmlischen Orten, versetzt mit Jesus? Bist du da, dass du Gott glauben kannst, das, was er vor 2600 Jahren gesagt hat, dass er das wahr macht? Hast du die Versorgung in einer Person gesehen, in Jesus Christus, oder vertraust du auf die Rentenversicherung? Ich sag nichts gegen die Rentenversicherung, ich sage auch nicht, es ist schlecht vorzusorgen, das will ich damit gar nicht sagen. Aber vertraust du deinem Kontoauszug mehr als dem Gott, der das Universum geschaffen hat, dass er in der Lage ist, dich zu versorgen? Hast du Jesus gesehen, als du vielleicht krank warst und hast festgehalten, wie die Maja vorhin gesagt hat? Siehst du Jesus in deiner beruflichen Herausforderung, in der Schule, jetzt so für die jungen Leute, die sind heute, glaube ich, ganz viel unten, wenn es schwer wird? Steffi, wisst ihr, haben wir Jesus gesehen? Sind wir frei? Und ich würde gern mit euch beten. Ich fasse noch mal kurz zusammen, dass wir, bevor wir ins Gebet gehen, wir können uns nicht selbst befreien. Das geht nicht. Wir brauchen den Befreier. Wenn wir mit ihm verbunden sind, dann sind wir frei. Unabhängigkeit gibt es nicht wirklich, weil wir immer irgendjemandem unterstehen. Und die Frage ist, sind wir mit Jesus verbunden? Sind wir mit seinem Heiligen Geist verbunden? Und ich habe gerade noch den Eindruck, wenn du hier bist und hast Zukunftsängste, der Heilige Geist führt uns in das Zukünftige. Und es gibt viele, viele Beispiele, wo Christen nicht in Flugzeuge eingestiegen sind, die abgestürzt sind. Von London gibt es ein Zeugnis, als diese Detonation war, als dieser Anschlag war in der U-Bahn. Und Christen waren in einem Bus und wollten aussteigen und die Bustür ging nicht auf. Und die mussten weiterfahren. Und viele Leute haben sich beschwert, weil die Bustür nicht aufging. Aber ein paar Minuten später wussten die Leute, warum. Gott hat sie bewahrt, weil Christen in diesem Bus waren. Es gibt Zeugnisse von Gemeinden, die gelernt haben, auf die Stimme des Heiligen Geistes zu hören. Ich weiß nicht, ob es stimmt, ich habe es nicht kontrollieren können, aber es gibt diese Zeugnisse, dass nicht eine einzige Person in den Twin Towers war, als dieser Anschlag war, weil sie alle gewarnt worden sind. Als dieser, ich weiß nicht, ob es ein Anschlag war, als dieser Lastwagen hier in Limburg war, da weiß ich, ich wollte mit unserem Sohn ins Kino gehen. Und ich war zu Hause, ich hatte gefühlt 15 Minuten Schüttelfrost, nicht länger. Und ich habe zum Tristan gesagt, Tristan, sei mir nicht böse, wir verschieben das. Und wir wären genau zu der Zeit in der Stadt gewesen, als das mit diesem Unglück war. Und ich fahre immer diese Strecke, weil ich immer an der gleichen Stelle versuche zu parken. Wir haben von Leuten gehört, hier aus unserer Gemeinde, eine Frau, die gesagt hat, ich bin abgebogen. Sagt sie, ich weiß überhaupt nicht warum, ich bin noch nie abgebogen. Die war wie ferngesteuert. Was war das? Es war Bewahrung Gottes. Und wenn du Zukunftsängste hast, wir haben nicht diese Perspektive von oben. Dann lasst uns lernen, Gott zu hören, weil Gott wird uns in alle Wahrheit führen. Er wird uns das zeigen. Er will das Licht auf unserem Weg sein. Ein Christ braucht keine Angst haben. Ein Christ braucht auch keine Depression haben. Wir sind frei. Wir sind frei. Und das Einzige, wie das passieren kann, ist, wenn wir angelogen werden, weil wir den falschen Leuten zuhören. Weil wir unser Ohr falschen Informationen öffnen, weil unser Herz auf falsche Dinge ausgerichtet ist. Weil wir Lügen glauben. Aber wenn wir der Wahrheit glauben, setzt uns das frei. Ja, das war meine Zusammenfassung. Und wenn du dich in solchen Gewässern befindest, gesundheitlich, finanziell, wenn du Zukunftsängste hast, wenn irgendwas ist, wo du sagst, hier, ich fühle mich gebunden, ich bin unfrei, der Herr möchte dir heute seine Hand reichen. Und er möchte sagen, komm her, mein Kind, ich hol dich da raus. Weil was ist es denn, was die Welt überwunden hat? Was ist denn unser Sieg? Der Glaube. Denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Lasst uns doch mal aufstehen. Ist hier irgendjemand, der Jesus so noch nicht gesehen hat? Ist hier jemand, der meinen Jesus auch in sein Leben einladen möchte? Dann würde ich gern mit dir beten. Wenn du am Livestream jetzt jemand bist, wo du sagst, so kenne ich Jesus gar nicht, ich habe das immer anders gesehen, dann schreib doch bitte unserem Pastor an pastor@cclm.de und wird sich freuen, von dir zu hören und wird sich dann auch mit Sicherheit bei dir melden. Ist hier jemand, der sich nicht frei fühlt, der sagt, ich bin gebunden, mein Herz ist schwer, es fällt mir schwer, mit Freude auf meine Zukunft zu blicken, oder ich bin krank und alles dreht sich um meine Krankheit oder meine Ehe ist schwierig. Mach doch mal die Augen zu, damit das nicht so schwer wird, wenn sich jemand meldet. Okay. Okay. Ich möchte euch jetzt so ein bisschen Zeit geben. Bring das dem Herrn. Ich bete jetzt und dann bring jetzt dein Anliegen vor den Herrn, was dich bedrückt. Jesus, ich danke dir, dass du alles ans Kreuz getragen hast. Jesus, ich danke dir, dass du uns in alle Wahrheit geführt hast, dass du die Wahrheit bist. Du bist der Weg, du bist das Leben, du bist die Freiheit in Person, Herr. Ich danke dir, dass wir alle Sorgen auf dich werfen dürfen, alle Ängste, Herr, alle Nöte, alle Krankheiten, Armut. Wenn Geldmangel ist, das dürfen wir auf dich werfen. Und ich bete, Gott, Heiliger Geist, dass du kommst und die Herzen berührst. Jetzt jeder, der hier Hilfe braucht, der seine Hand zum Himmel gestreckt hat, Herr, dass du durch die Reihen wehst, dass du deine Hand auf jedes Herz legst. Und wir beten, dass du jeden Mangel ausgleichst nach dem Reichtum deiner Herrlichkeit in Christus Jesus. Ich bete für Offenbarung, Vater, dass die Menschen ihre Ketten heute hier lassen, die gebunden sind, dass Ängste hier bleiben, dass der Rucksack hier bleibt, Herr. Ich bete, dass Freude freigesetzt ist und dein Frieden, du bist der Gott der Freude und der Gott des Friedens. und dass die Menschen erkennen, Jesus, wer du bist, was du vollbracht hast am Kreuz, du hast den Sieg errungen. Und ich bete, dass wir erkennen, wer wir in dir sind, Jesus. Und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Das bete ich im Namen von Jesus Christus. Amen. Und ich wünsche uns allen die totale Abhängigkeit von Jesus. Ich wünsche uns nicht Unabhängigkeit, sondern diese Abhängigkeit von Jesus. Und seid gesegnet mit Frieden, mit übernatürlichem Frieden, den die Welt nicht kennt, mit übernatürlichem Schutz und Bewahrung und Erkenntnis, dass ihr versiegelt seid mit dem Heiligen Geist, das Eigentum von Jesus Christus. Amen.
Liebe Hörerin, lieber Hörer, mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie, und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht. Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird. Und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott-Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief, dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir einen Fax an den 06432 98 174 oder eine E-Mail an info@cclm.de, alles klein geschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Download-Bereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.